herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Podcast-Folge von Schmiedings Blick am 15. Januar. Heute sind wir beide, Holger und ich, aus Hamburg zugeschaltet und meine Bremer Kollegin von der Produktion hat mich gebeten, das einmal so auszusprechen, wie es sich für einen waschechten Hamburger gehört, also Hamburg. Unsere Themen heute. Die Zeiten sind unruhig, die geopolitischen Ereignisse überschlagen sich geradezu und deshalb sprechen wir heute schwerpunktmäßig über die politischen und wirtschaftlichen Risiken, die Wirtschaft und Finanzmärkten in diesem Jahr drohen könnten. Dabei wollen wir aber auch die Chancen nicht außer Acht lassen, dass es trotzdem vielleicht sogar etwas besser laufen könnte als gedacht. Mein Name ist Christoph Prang, ich bin Experte für Unternehmenskommunikation bei Berenberg und führe das Gespräch mit unserem Gastgeber Dr. Holger Schmieding. Holger, letzte Woche hast du in diesem Podcast deinen Ausblick auf das Jahr 2026 erläutert. Bevor wir näher auf die Risiken eingehen, fasse doch bitte noch einmal kurz deine wesentlichen Vorhersagen zusammen.
Chris, der Ausblick auf die Weltwirtschaft in diesem Jahr ist gar nicht so schlecht. Kein Boom, keine Rezession, keine große Inflation. Alles in allem könnte es ähnlich laufen wie im Jahr 2025. Das hieße dann etwa Trendwachstum in vielen Teilen der Welt oder sogar hier und da etwas drüber, mit der Chance, dass Deutschland, das im vergangenen Jahr noch unter Trendwachstum war, etwas besser in Gang kommt. Die Gründe für diesen eigentlich ganz vernünftigen Ausblick auf 2026 sind erstens, die Geldpolitik hilft. Die Leitzinsen sind niedrig in den USA, Europa, Japan und China. Zweitens, die Fiskalpolitik gibt Gas in vielen Ländern, in den USA, in Japan, in Deutschland. Und dazu kommt die Hoffnung, dass bei künstlicher Intelligenz, dass bei technologischen Durchbrüchen etwas in der Wirtschaft ankommt, an Nutzen. Aber es gibt einige echte politische Gefahren und das gilt gerade auch für die Geopolitik.
Dann steigen wir richtig ein und beginnen mit der Geopolitik. Vom US-Eingriff in Venezuela über den Anspruch Trumps auf Grönland bis zum Aufstand im Iran gegen die Mullahs. Es passiert gerade sehr viel in dieser Welt. Lass mich zunächst einmal fragen, wie wichtig ist die Geopolitik für Wirtschaft und Finanzmärkte?
Zunächst einmal natürlich, für die politische Entwicklung auf der Welt ist Geopolitik fast immer von großer Bedeutung. Dies sind Ereignisse, die lange, lange politische Folgen haben können. Aber was den Einfluss der Geopolitik auf die Wirtschaft betrifft, müssen wir vor allen Dingen typischerweise fragen, was passiert mit dem Zugang zu wichtigen Rohstoffen? Für den Einfluss auf die Wirtschaft bei einem Zeitraum von 1 bis 2 Jahren kann es sein, dass die Geopolitik sehr, sehr wichtig ist. Aber es ist oftmals so, dass geopolitische Ereignisse das, was in den Finanzmärkten und in der Weltwirtschaft passiert, eigentlich für einige Zeit kaum beeinflussen.
Das hätte ich gern noch etwas konkreter, Holger. Kannst du uns dafür jeweils ein Beispiel nennen?
Ja, gerne. Also es geht aus Sicht von Wirtschaft und Finanzmärkten oftmals zunächst darum, wird der Zugang zu wichtigen Ressourcen gestört oder nicht? Russlands Großangriff auf die Ukraine im Jahr 2022 hatte eine Explosion der Energie- und Nahrungsmittelpreise zur Folge. Europa brauchte fast 3 Jahre, um sich davon, von diesem Schock weitgehend zu erholen. Das war wirklich ein massiver Schock. Aber die israelisch-US-amerikanischen Bombenangriffe im Juni vergangenen Jahres auf das iranische Atomprogramm, die haben für die Weltwirtschaft und für die Weltmärkte kaum etwas bedeutet, dort kaum Spuren hinterlassen. Also Geopolitik kann sehr wichtig sein für Wirtschaft und Finanzmärkte, auch kurzfristig, aber es kann oftmals so sein, dass der Einfluss eher gering ist.
Holger, du hast eben schon den Iran erwähnt. Könnten die aktuellen Ereignisse dort einen größeren Einfluss auf deine Prognose haben, anders als der kurze militärische Eingriff im letzten Jahr, den du eben angesprochen hast?
Die herrschenden Mullahs im Iran haben das Land völlig heruntergewirtschaftet. 1990 war Iran 2,6% der Weltwirtschaft. Mittlerweile ist der Anteil des Iran an der Wirtschaftsleistung der Welt höchstens 0,3%. Der Iran fördert etwa 4% des Welterdöls jedes Jahr. Der Iran ist so gesehen für die Weltwirtschaft, auch für die Ölmärkte, nicht sehr wichtig. Sollte der Iran als Produzent ausfallen, würden die Ölpreise zwar etwas steigen, aber Saudi-Arabien könnte das wahrscheinlich weitgehend ausgleichen. Natürlich, geopolitisch und auch wirtschaftlich ist eine wichtige Frage, könnte der Iran die Straße von Hormuz sperren, militärisch. Denkbar wäre das. Aber wenn der Iran das versuchen würde, gäbe es wahrscheinlich eine massive militärische Reaktion darauf. Aus den USA, aus Saudi-Arabien, aus anderen Golfstaaten. Wahrscheinlich wäre das dann doch nur eine kurze Krise. Wir müssen dieses Risiko beobachten, aber ich glaube nicht, dass es eintritt oder genau genommen, dass es für lange Zeit eintreten würde. Das Mullah-Regime im Iran kann sich vermutlich nicht mehr sehr lange halten. Ob es noch wenige Wochen hat oder vielleicht noch 1 bis 2 Jahre, dazu habe ich keine Vorhersage. Aber so kann es wirtschaftlich im Iran nicht mehr weitergehen. Langfristig gibt es im Iran die Chance auf ein anderes, auf ein besseres Regime und deshalb auch die Chance auf mehr Öl für die Welt. Aber was im Iran kommen könnte nach den Mullahs, ist unklar. Mit Glück ein liberales, modernes Regime, aber vielleicht doch eine Militärdiktatur der Revolutionsgarden für einige Zeit oder sogar ein Bürgerkrieg für einige Zeit. Der Ausgang ist offen. Ich glaube, die Bedeutung für Wirtschaft und Finanzmärkte in diesem Jahr ist wahrscheinlich nicht allzu groß.
Holger, gilt das, der mögliche Einfluss auf deine Prognosen, auch für Venezuela?
Ja, ich glaube, Venezuela wird kein Anlass sein, dass ich meine Prognosen für Wirtschaft und Finanzmärkte ändere. Langfristig gibt es auch dort die Chance auf ein besseres Regime, die Chance auf mehr Öl für die Weltmärkte. Aber in Venezuela würde das viel Zeit und Geld kosten. Da ist auch im Energiesektor die Infrastruktur in ganz schlechtem Zustand. Und das Öl aus Venezuela ist Schweröl, das erst mit viel Einsatz raffiniert werden muss, damit es wirklich verwendet werden kann. Und da müssten Kapazitäten dafür erst weiter aufgebaut werden. Also eine Entlastung aus Venezuela für die Weltölmärkte kann kommen, aber wird wahrscheinlich noch einige Zeit auf sich warten lassen.
Dann fehlt an dieser Stelle noch Grönland. Über Grönland hatten wir bereits letzte Woche gesprochen. Wie schätzt du die Risiken ein, die von Trumps lautstarker Drohung ausgehen können, die größte Insel der Welt, den USA, auf noch unklare Weise einzuverleiben?
Die Grönlandfrage ist gerade für Europa von außerordentlicher Bedeutung. Sollten die USA tatsächlich Grönland mit Gewalt übernehmen, könnte es sein, dass die NATO, wie wir sie kennen, am Ende wäre. Das wäre eine Katastrophe für Europa. Es wäre auf Dauer aber auch ein erheblicher Schaden für die USA. Auch eine Weltmacht braucht Verbündete, um ihre Macht in der Welt insgesamt einsetzen zu können. Rein wirtschaftlich gesehen wären die Folgen vermutlich eher gering. Aber beim Thema Grönland, wie schon letzte Woche diskutiert, die Logik spricht eigentlich dafür, dass man sich einigen kann. Es ist schließlich das gemeinsame Interesse der USA, der Grönländer, der Dänen, der Europäer, der Kanadier, dass wir uns in der Arktis besser gegen Russland und China wappnen. Wir haben ein gemeinsames Interesse daran, die Rohstoffzufuhr zu diversifizieren, mehr Rohstoffe aus Grönland zu bekommen. Eigentlich müsste doch eine Einigung möglich sein, eine Einigung, bei der es dabei bleibt, dass letztlich die Grönländer über ihr eigenes Schicksal bestimmen.
Holger, wo siehst du weitere geopolitische Risiken? Dabei müssen wir sicher vor allem über Russland und China sprechen, richtig?
Chris, ja genau. Russland und China sind hier die großen Themen. Zu Russland. Sollte es dazu kommen, dass Trump die Ukraine fallen lässt, was er bisher nicht getan hat, sollte Europa es dann nicht alleine schaffen, sollte es so kommen, dass Putin in der Ukraine sich durchsetzt, sich gewinnt, dann wäre das ein erheblicher politischer Schaden für Europa. Wir müssten mit größeren neuen Flüchtlingsströmen rechnen. Wir müssten mit größeren inneren Spannungen in Europa rechnen, zwischen den Ländern, innerhalb der Länder. Die rein wirtschaftlichen Folgen wären wahrscheinlich zunächst begrenzt bei uns. Sie könnten aber erheblich sein in Polen und anderen Teilen Ostmitteleuropas, wenn man sich dann dort direkt von Putin bedroht fühlt. Also das ist ein Thema, das für Europa von erheblicher Bedeutung ist, auch wenn es wirtschaftlich zunächst einmal für uns in Deutschland wohl nicht das wichtigste Thema ist. Was das Risiko China betrifft, nun, völlig auszuschließen ist es nicht, dass China versucht, alle Seewege nach Taiwan zu blockieren. Wenn es dazu käme, wäre das ein ganz herber Schlag für die Weltwirtschaft und die Weltmärkte. Es wäre aus Sicht der Weltwirtschaft wahrscheinlich so etwas wie der größte anzunehmende Unfall in diesem Jahr. Aber so eine chinesische Blockade Taiwans wäre auch für die chinesische Wirtschaft riskant. Ich hoffe deshalb, dass es nicht dazu kommt. Aber auch hier gilt, wir müssen das im Auge behalten.
Jetzt haben wir die Risiken angesprochen. Lass uns jetzt die Blickrichtung wechseln. Siehst du auch Chancen für eine positive geopolitische Überraschung?
Chris, ausschließen sollten wir das nicht. Nehmen wir einmal an, der Ölpreis fällt und die USA und Europa gehen endlich hart gegen die russische Schattenflotte vor. Dann wäre Putin unter Druck. dann wäre es wahrscheinlicher, dass er doch einen Waffenstillstand akzeptiert, der auch für die Ukraine akzeptabel wäre. In dem Fall gäbe es eine Art von positiven Vertrauenseffekt für die europäische Wirtschaft. Dann hätten wir vermutlich einen leichten wirtschaftlichen Vorteil daraus. Und anderes Thema, sollte es tatsächlich zu einem schnellen Regimewechsel im Iran kommen, zu einem liberalen Regime, das auch stabil ist, dann wäre das für die Weltölmärkte eine Entlastung, dann wäre das etwas, was mit dazu beitragen könnte, dass Russland, das hier auf Öleinnahmen, auf hohe Ölpreise angewiesen ist, unter Druck kommt.
Kommen wir jetzt zu Konjunktur und Wachstum. Wo drohen uns hier jenseits der Geopolitik mögliche Gefahren?
Chris, da müssen wir vor allen Dingen auf die USA zunächst einmal schauen. Das US-Wachstum von um die 2% zurzeit steht auf recht wackeligen Beinen. Etwa ein Drittel des US-Wachstums beruht auf Investitionen in künstliche Intelligenz. Dazu kommt, dass der private Verbrauch der reicheren Amerikaner ja dadurch befeuert wird, dass es an den Aktienmärkten gerade in Technologietiteln sehr stark nach oben gegangen ist. Und die Staatsausgaben stützen in den USA die Konjunktur. Bei künstlicher Intelligenz ist zu fragen, ob sich all diese Investitionen wirklich auf Dauer lohnen. Da gibt es zumindest ein paar Fragezeichen. Die größte Gefahr in den USA ist wohl, dass dort die Inflation steigt durch Zölle und durch einen erhöhten Lohndruck, weil Einwanderer fehlen. Sollte die Inflation so stark zulegen, dass die US-Notenbank, die Fed, dann ihre Leitzinsen erhöhen müsste, dann wäre das für die Wirtschaft sicherlich eine schwierige Situation, dann wäre auch eine US-Rezession denkbar. Es sieht überhaupt nicht danach aus, aber ausschließen sollte man dieses Risikoszenario eben auch nicht vollständig.
Holger, die Staatsschulden sind bereits hoch und sie steigen immer weiter, vor allem aber nicht nur in den USA und auch Frankreich. Welche Risiken könnten davon in diesem Jahr ausgehen?
Ich glaube, dass die Risiken, die davon ausgehen, in diesem Jahr noch relativ gering sind. Die Betonung ist, noch relativ gering sind. Die USA sind mit ihrem großen Kapitalmarkt ein sicherer Hafen in unsicheren Zeiten. Sie sind die unbestrittene Weltmacht Nummer 1. Weil sie der sichere Hafen sind, können sie es sich länger leisten als eigentlich alle anderen Staaten, Haushaltsdefizite von 6-7% ihrer Wirtschaftsleistung zu haben, ihren Schuldenberg immer weiter aufzuhäufen. Geld fließt in unsicheren Zeiten in sichere Häfen. Also, dass es dort zu einer Krise kommt, Staatsschuldenkrise innerhalb der nächsten 1-2 Jahre, eher unwahrscheinlich. Auf Dauer, sagen wir mal einen Zeitraum von 5 Jahren, ist das allerdings durchaus möglich. Was Frankreich betrifft, Frankreich ist politisch gelähmt, hat aber immerhin etwas mehr Wachstum als Deutschland. Ja, es gibt dort ein Risiko, dass es dort zu einer Staatsschuldenkrise kommt. Aber wahrscheinlicher ist ein Durchwursteln mindestens bis zur Präsidentschaftswahl im Jahr 2027 und dann werden in Frankreich die Karten neu gemischt. Dann ist es zumindest denkbar, dass die Rechtsnationalen um Le Pen und ihren Statthalter Jordan Bardella an die Macht kommen und sich dann entscheiden müssten, ob sie entweder doch wie Meloni in Italien eine weitgehend vernünftige Politik betreiben oder ob sie es darauf anlegen, einige unbezahlbare Wahlversprechen umzusetzen und dann tatsächlich doch eine gewisse Staatsschuldenkrise auszulösen. Ich würde es nicht für ausgeschlossen halten, dass es in Frankreich dann an den Staatsschuldenmärkten einmal eine kleine Krise gibt und dass diese Krise dann nach der Präsidentschaftswahl 2027 dafür sorgt, dass die französische Politik doch auf einen Kurs einschwenkt, der halbwegs nachhaltig ist, weil wesentlich höhere Finanzierungskosten könnte das Land sich nicht lange leisten. Und was Deutschland betrifft in diesem Zusammenhang, im internationalen Vergleich sind unsere Staatsschulden weiterhin sehr niedrig. Vorerst sind wir in Deutschland bei diesem Thema auf der eher sicheren oder sagen wir zumindest auf der weniger unsicheren Seite.
Für Deutschland erwartest du ein Wachstum von 0,7% in diesem Jahr nach 0,2% im Vorjahr. Könnte es sein, dass Deutschland selbst dieses immer noch recht verhaltene Wachstumstempo verfehlt?
Ja, es gibt natürlich auch für Deutschland erhebliche Risiken nach unten. Die kommen teils aus dem Ausland, teils aus dem Inland. Was das Ausland betrifft, wir haben ja Risiken für die USA diskutiert. Sollten diese Risiken eintreten, wäre das für Deutschland eine erhebliche Belastung. Sollte beispielsweise Trump seine Handelskriege eskalieren, immer höhere Zölle verhängen, wäre Deutschland wieder stark davon betroffen. Oder sollte in den USA durch eine steigende Inflation die Notenbank gezwungen werden, die Zinsen zu erhöhen, könnte die US-Rezession, die dann denkbar wäre, natürlich auch Handelspartner der USA treffen. Ein zweites hausgemachtes Risiko ist, dass sich die Stimmung bei uns, bei Verbrauchern, bei Unternehmen weiter eintrüben könnte, dass die privaten Investitionen und der private Verbrauch schwach bleiben. Um das zu verhindern, wäre es ganz wichtig, dass die Regierung in Berlin handelt, und zwar richtig handelt, statt sich öffentlich zu fetzen.
Siehst du auch Chancen, dass die Konjunktur positiv überraschen könnte, beispielsweise in den USA?
Ja, auch das ist durchaus denkbar. Es könnte sein, dass der Boom bei den Ausgaben für künstliche Intelligenz einfach unvermindert weiterläuft. Und ganz wichtig, und dass wir den Nutzen des Einsatzes von künstlicher Intelligenz in der Gesamtwirtschaft stärker spüren, dass das Produktivitätswachstum in den USA so zulegt, dass die mangelnde Einwanderung insgesamt das Wirtschaftsgeschehen nicht prägt, dass man wegen höherer Produktivität diese Einwanderer eben für einige Zeit gar nicht braucht. Dann könnte es sein, dass die USA mehr Wachstum bei weniger Inflation erreichen. Wäre schön, ist nicht wahrscheinlich, aber auch nicht auszuschließen.
Und hältst du auch in Deutschland eine positive Überraschung für möglich? Wo und wie wäre das denkbar?
Denkbar ist das durchaus. Sowohl die Unternehmen als auch die privaten Verbraucher haben überwiegend Geld, das sie ausgeben können. Sollte sich bei ihnen die Stimmung bessern, dann könnten die privaten Investitionen, der private Verbrauch schneller anspringen, als ich das bisher erwarte. Aber dafür, wie schon angesprochen, brauchen wir vermutlich eine Regierung in Berlin, die handelt, die richtig handelt und sich weniger öffentlich streitet. Das könnte tatsächlich einen positiven Vertrauenseffekt auslösen, den wir dann in der Konjunktur merken können. Ist das wahrscheinlich? Derzeit sieht es nicht ganz danach aus, aber möglich ist es immerhin.
Holger, wir haben jetzt viel über Risiken und Chancen gesprochen. Lass mich zum Abschluss fragen, überwiegt bei deinem Blick auf 2026 insgesamt die Zuversicht oder eher die Vorsicht?
Chris, schwierige Frage. Aber ja, ich bin von Natur aus etwas optimistisch und bei mir überwiegt beim Blick auf das Jahr 2026 auch insgesamt eher die Zuversicht. Der wesentliche Grund dafür liegt in den USA. Trump ist weniger populär, deutlich weniger populär als vor einem Jahr. Seine Umfragewerte sind im Keller. Die Amerikaner kreiden ihm die hohen Preise an. Es sieht so aus, dass seine Republikaner bei den Zwischenwahlen zum Kongress im November eine herbe Niederlage erleiden könnten und vermutlich die Kontrolle über eins der beiden Häuser des Parlaments, das Repräsentantenhaus, verlieren werden. Trump hat also innenpolitisch Gegenwind. Und weil Trump nicht mehr so populär ist, haben Republikaner im Kongress etwas weniger Angst vor Trump. Sie wagen es mehr, gegen ihn aufzumucken. Zum Beispiel bei Trumps massivem Druck auf die Zentralbank, die Fed, gibt es einige Republikaner im Kongress, die ihm ausdrücklich widersprochen haben. Auch beim Thema Grönland haben einige Republikaner sich zu Wort gemeldet, dass sie eine gewaltsame Übernahme Grönlands nicht befürworten würden. Und letztlich, solche Aktionen könnte der Präsident eigentlich nicht ohne den Kongress machen. Man kann die Unabhängigkeit der Fed nur über Gesetz abschaffen. Und man kann auch das Territorium der USA nicht ohne den Kongress erweitern. Also, ich denke, dass von dieser abnehmenden Popularität Trumps in den USA selbst ein gewisser Druck zur Mäßigung auf ihn ausgeht. Das gilt wahrscheinlich auch für Zölle, denn Zölle treiben ja Preise nach oben. Hohe Preise sind unpopulär. Also, eine gewisse Hoffnung für dieses Jahr liegt darin, dass vermutlich ein weniger populärer Trump etwas mehr innenpolitischen Gegenwind bekommt und deshalb etwas in Richtung Mäßigung gedrängt wird. Aber ich muss sagen, Trumps aktuelle Drohungen gegen Grönland stellen diese Zuversicht doch auf eine ziemlich harte Probe.
Vielen Dank für deine Einschätzung. In der kommenden Woche sprechen wir schwerpunktmäßig über die politische Lage in Deutschland und Europa. Wir würden uns freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind. Bleiben Sie gesund.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.